liebe Geschwister, ich grüße euch und Sie alle noch einmal von hier vorne und auch all die Geschwister, die uns jetzt über das Internet und über das Telefon zugeschaltet sind. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie sich eingewählt haben. Schön, dass ihr und Sie hier seid, dass wir diesen letzten dieser drei Abenden zum Thema Noah zusammen verbringen dürfen. Halt nicht. Wir hatten ja erst geguckt über Sintflut und Arche in der ersten Stunde, dann über die Rettung und den Neubeginn in der zweiten Stunde und wollen uns heute der Familiengeschichte Noahs zuwenden. Ich möchte beginnen mit einer Andacht. Da hatte ich allerdings ein kleines Problem bei dieser Andacht. Also nicht, dass ich den Text rausgesucht habe. Das war mir ganz klar. 1. Mose 9, Vers 20 bis 27. Allerdings war der so voll, da habe ich gedacht, also da kannst du zwei Andachten machen. Was nimmst du denn jetzt, das eine oder das andere? Habe ich gesagt, bringe ich beides mit halt nicht. Also heute ist ja letzte Stunde, da dürfen wir nochmal so ein bisschen stärker und intensiver auftanken halt. Deshalb werde ich dort zweimal ansetzen, um diesen Text auszulegen. Aber ich möchte uns zunächst mal diesen tollen Text vorlesen halt. 1. Mose 9, 20 bis 27. Dort heißt es, Noah aber, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg. Und da er von dem Wein trank, ward er trunken und lag im Zelt aufgedeckt, also nackt. Als nun Ham, Kanaans Vater, seines Vaters Blöße sah, sagte er es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet ein Kleid und legten es auf ihre Schultern und gingen rückwärts hinzu und deckten ihres Vaters Blöße zu. Und ihr Angesicht war abgewandt, damit sie ihres Vaters Blöße nicht sähen. Als nun Noah erwachte von seinem Rausch und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, sprach er, verflucht sei Kanaan und sei seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte. Und sprach weiter, gelobt sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Amen. Wir wollen beten. Ihr lieber Herr Heiland, wir wollen dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir uns heute versammeln dürfen in deinem Haus und in deinem Wort, dass wir auch zugeschaltet sein dürfen über Internet und Telefon. Wir wollen dir Dank sagen für diesen Abend, wo wir auf Noahs Familiengeschichte schauen wollen, Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns darin segnest, wenn wir in deinem Wort lesen und forschen, Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns dein Wort öffnest, jetzt in der Andacht, aber auch später in der Wortbetrachtung. Dazu brauchen wir deinen Geist, damit du uns begegnest. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, um deine Gegenwart, die du uns zugesagt hast. So segne du uns im Reden und Hören auf dein heiliges und lebendiges Wort, Herr. Amen. Ja, ich möchte zweimal ansetzen, weil der so toll ist, dieser Text halt. Und da könnte man auch drei, viermal ansetzen. Also ich habe das mal mit dem Verfluchen und dem Zusprechen des Segens ganz rausgelassen, habe aber so ganz unterschiedliche Dinge rausgeführt. Und eine erste Andacht möchte ich überschreiben, so einen ersten Ansatz im Erschließen dieses Textes, ein Text mit drei Erkenntnissen. Die erste Erkenntnis, die Wahrhaftigkeit der biblischen Überlieferung. Zweitens, die Sündhaftigkeit der großen Gottesmänner. Und drittens, die Zerstörungskraft von Rauschmitteln. Das erste, die Wahrhaftigkeit der biblischen Überlieferung. Es wird immer wieder so geguckt und immer wieder von Leuten, die nicht gläubig sind, in Frage gestellt, ja, das kann doch nicht Wort Gottes sein. Nicht? Also das haben wir am Sonntag auch in der Predigt gehört, im Vortrag am Samstag, Sola Scriptura halt, wie wichtig das ist halt nicht. Und dass wir immer wieder in Frage gestellt bekommen, dass es wirklich tatsächliches Wort Gottes sei. Hier dieser Text, der ist für mich so ein ganz starker Beleg dafür, dass eben die Bibel wirklich wahrhaftiges Wort Gottes ist. Warum? Weil wenn die Bibel Menschenwort wäre und wenn Menschen das geschrieben hätten ohne die Eingebung des Geistes Gottes, dann hätten sie diese Geschichte nicht mit in die Bibel hineingenommen. Das ist ganz klar. Also da können wir uns vorstellen, also wenn wir so einen imaginären Gott irgendwie pushen wollten, wir würden uns unsere eigene Religion zimmern und den wollten wir aber weiß wie propagieren, vor allen Dingen auch seine Leute, die ihm nachfolgen, dann würden wir so eine Geschichte, die extrem unappetitlich ist, da nicht reinbringen halt. Also da fragt man sich, meine Güte, was geht denn uns das an, dass da also die Söhne da dieses Problem haben, beziehungsweise der eine Sohn, der sieht, wie sein Vater da nackt besoffen auf dem Lager liegt halt, nicht? Also natürlich dieser gottesfürchtige Mann auf der einen Seite, nicht? Und dann dieser Niederschlag da halt, nicht? Also hätten wir mal nicht mit draufgenommen, auch wenn wir Erkenntnis von dieser Geschichte gehabt hätten. Aber das ist in der Bibel anders. Also die Bibel spricht immer wieder diese Dinge an und es ist Gottesführung, nicht menschliche Entscheidung, was reinkommt. Und das ist auch wichtig bis zum heutigen Tag, dass wir nicht anfangen, uns als Korrektoren der Bibel zu erweisen, dass wir da ein paar Sachen abschneiden oder das rausnehmen oder was dazu tun, was heute leider in der historisch-kritischen Forschung immer wieder getan wird, sondern dass wir alles so stehen lassen. Aber wie gesagt, so ein Text macht mir nochmal deutlich die Wahrhaftigkeit der biblischen Überlieferung. Wie gesagt, das ist ganz klar, dass das nicht Menschenwerk ist, sondern dass da der lebendige Gott selber gesagt hat, das muss rein. Auch wenn das, ich sag mal so, auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist, was da an Theologie drin steckt und was das an Dingen sind. Aber wie gesagt, das ist das Erste, was dieser Text mir sagt, an Erkenntnis schenkt. Jawohl, das ist wieder so ein Beleg dafür, dass die Schrift wirklich wahrhaftiges Wort Gottes ist, halt nicht, dass Menschen daran rumgefummelt haben, die irgendwas konstruiert haben, sondern dass der Herr eben es auch wollte, dass solche Dinge eben im Wort Gottes drinstehen. Das ist das Erste, die Wahrhaftigkeit der biblischen Überlieferung. Das Zweite, was hier angesprochen wird, was mir nochmal deutlich wird, ist die Sündhaftigkeit der großen Gottesmänner. Also der Noah ist ja unstrittig ein gläubiger, großartiger Gottesmann. Wir haben in der ersten Stunde das gelesen, halt nicht, dass er Gnade fand vor den Augen Gottes halt nicht. Und was viel mehr kann man über einen Mann, über einen Menschen noch nicht sagen, halt, wow, großartig, nicht? Er hat Gnade gefunden, ein ganz großer. Alle werden ausradiert, nur er und seine Söhne dürfen auf der Arche und die Frauen eben von ihnen halt nicht. Was für ein großer Gottesmann. Wir haben über den Gehorsam gehört, nicht? Der in der Bibel auch gerühmt wird halt nicht, dass er etwas getan hat, was er noch nicht sehen konnte, dass er diesen unmöglichen Auftrag angenommen hat. Halleluja, also wir müssen in die Hände klatschen. Schon sagen, super, 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 und man ist geneigt, den auf so ein ganz hohes Podest zu stellen, ja, sozusagen so ein Heiliger, nicht so wie das dann in den Hagiographien, also in den Heiligschreibungen der katholischen Kirche immer passiert, nicht, wenn die ihre Heiligen verklären halt nicht, die waren dann schon mit 2,5 Jahren, konnten die komplett reden halt nicht und waren schlauer als alle Professoren, wirklich, so, und haben dann schon Wunderdinge vollbracht und all so ein Blödsinn, nicht, die werden alle, wer weiß, wie heilig geschrieben, nicht. Das Tolle ist, dass die Bibel immer wieder sagt, das sind Menschen, die was schaffen. Aber das sind auch erbärmliche Sünder, die immer wieder daneben liegen. Jeder Mensch bleibt immer sowohl Sünder wie auch Gerechtfertigter. Luther sagt das, simul justus et peccator, sowohl Sünder wie auch Gerechtfertigter halt nicht. Und dieser große, große, große Noah, was macht er? Der lässt sich volllaufen, der besäuft sich. Jetzt kann man konstatieren, der hatte noch keine Ahnung im Umgang mit den Rauschmitteln und doch fällt er rein. Nicht? Er ist sturzbesoffen und liegt splitterfasernackt da in der Ecke und kann sich nicht rühren, wie so ein Penner am Bahnhof, der nicht mehr seines Sinnes ist, weil er sich da so reingezogen hat. Nicht? Und das zeigt die Sündhaftigkeit nicht oder die Fehlerhaftigkeit, nicht, in denen auch die ganz großen Gottesmänner stehen. Und das ist ja hier kein Einzelfall. Jetzt könnte man sagen, okay, der Noah hat daneben gelegen, sondern das ist ja, wenn es weitergeht, der Nächste, der dann kommt, Abraham, ist ja auch ein ganz großer, nicht? Aber was macht der Abraham alles für Fehler halt, nicht? Da wo er nicht eben seine Verwandtschaft mitnimmt, obwohl er ja den Befehl hatte halt nicht, wo er Schiss hat, nicht, vor dem Ägypterkönig halt nicht. Das geht weiter halt nicht mit den Gottesmännern, ein David, nicht? Also ein großer Mann halt nicht, der unglaubliche Gnade gefunden hat, nicht? Wie viele Psalme durfte der schreiben, nicht? Was war dem geschenkt worden, der mächtigste Mann? Und immer wieder, dass er daneben gelegen hat, mit all seinem Ehebruch, mit all seinem Jähzorn, mit all seiner Brutalität, nicht? Oder im Neuen Testament denken wir an den Petrus halt nicht, der Chef des Jüngerkreises halt nicht, der große Bekenner halt nicht, als es zum Bundesschwur kommt, nicht, vor der Magd, da liegt er komplett daneben halt nicht, oder später auch halt nicht, da findet er eine Einigung mit Paulus halt nicht, aber als er bei den Galatern wieder in den Juden gefallen will, da ist er ein Opportunist, nicht, und er lässt sich mit denen ein und also auch ein wirklich, so groß die alle sind, nicht? Das sind ja zum Teil Schriftsteller auch der Heiligen Schrift, nicht? In Wirklichkeit auch alles nur Sünder. Jetzt behaupte ich nicht von mir, ich wäre ein großer Gottesmann, aber ich bin Nachfolger Jesu Christi. Und das ist mir auch immer wieder klar, dass ich nur Sünder bleibe. Und auch ihr, bei allem, was euch in eurem Leben gelingt, vergesst das nie, nicht? Auf der einen Seite sind wir mal gehorsam, aber dann liegen wir auch wieder besoffen in der Ecke. Nicht, weil wir vielleicht Alkohol trinken, sondern weil die Sünde uns übermannt hat, nicht? Dann sind wir es wieder eigentlich nicht wert, dass wir Nachfolger Jesu Christi sind. Das ist, wie gesagt, ganz deutlich hier an dem Text halt nicht zu sagen, halt zu sehen, die Sündhaftigkeit der großen Gottesmänner und natürlich auch Gottesfrauen halt nicht. Bei allem, was uns gelingt, wir sind und bleiben nur Sünder. Und ein drittes, eine dritte Erkenntnis, die mir dieser Text schenkt, die ich euch mitteilen möchte, ist einfach ganz banal, aber die Zerstörungskraft von Rauschmitteln. Also ich bin jetzt kein Blaukreuzler und ich bin auch kein Antialkoholiker. Ich trinke schon ab und zu was, aber ich weiß natürlich aus meinem Dienst, was Alkohol für eine Zerstörungskraft hat. Und da steht hier, die Bibel verbietet nicht Alkohol, das ist nicht das Thema, aber die waren, nicht? Auch die Gottesmänner, die eben die Nazireer, die sich enthalten sollen halt nicht. Und hier sehen wir, was wäre das für eine Geschichte gewesen? Der Noah hätte so eine glatt gebügelte Biografie der Bibel gehabt, alles prima, aber da hat er sich dem Sof hingegeben. Und dann kommt eben dieses auch noch mit hinein halt, nicht? Eine Zerstörungskraft, die eben nicht nur jetzt ihm ein schlechtes Bild gibt, sondern die eben auch mit seiner Familie was macht. Das ist ja so, nicht? Wir wissen das aus dem Kuhalkoholismus. Alkoholismus zerstört nicht nur den, der die Flasche hebt, sondern auch die, die damit von betroffen sind, macht Familien kaputt. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf den Alkoholismus, das geht natürlich auch über Drogen halt nicht, das kann auch über Geld sein, das ist auch so, du kannst dich an Geld berauschen, du kannst dich an der Sexualität berauschen halt nicht. Und alles, was uns zur Sucht wird, was wir so exzessiv machen, dass es uns die Sinne raubt, und das ist das Bild, nicht, dass wir besinnungslos sind von dem Genuss dieser Dinge, nicht, das ist widergöttlich, das ist Sünde. Und das ist unglaublich zerstörerisch halt, nicht? Das macht Menschen kaputt, das macht Familien kaputt halt. Das ist immer wieder ganz wichtig, sich da auch warnen zu lassen, nicht? Alles, was uns zum Rausch wird, auch irgendwelche Hobbys oder sonst irgendwas, wenn es uns so in Besitz nimmt, nicht? Dass es uns den Geist raubt, dass wir nackt da liegen halt, nicht? Dass es nur noch das gibt, das komplett von uns Besitz ergreift, nicht? Dann ist es unglaublich zerstörerisch. Und da müssen wir uns verhüten halt, das ist ganz wichtig halt, dass wir da immer wieder auf der Hut sind, denn das zerstört ganz, ganz vieles an Menschen, aber eben auch in der Familie. Das drei Erkenntnisse. Jetzt könnte ich das Amen sprechen, aber setze noch ein weiteres Mal an, komm noch mal mit einem neuen Dreier, einfach weil der Text das wirklich hergeht und ich wollte es nicht weglassen, auch das hat mich sehr stark angesprochen. Es ist nicht nur ein Text mit drei Erkenntnissen, es ist auch ein Text mit drei ethischen Imperativen. Das eine ist ja das Erkennen, aber das andere ist ja auch zu sagen, ich höre ganz klar, was ich zu tun habe. Und hier sind ganz klare ethische Befehle für mich in dieser Geschichte drin. Und zwar drei Stück. Erstens, ehre Vater und Mutter. Zweitens, trenn dich von falschen Wegen. Und drittens, hilf der Schwachheit anderer. Das erste, ehre Vater und Mutter. Was der Ham nicht tut, er sieht das und dann fängt er über diese Dinge bei seinen Brüdern an zu sprechen. Also er sieht seinen Vater da liegen in dieser misslichen Lage. Es kümmert ihn weiter nicht, sondern er geht noch raus und breitet es noch aus. Nicht? Also die Geschichte wird noch bekannt. Und damit gibt er seinem Vater nicht die Ehre. Und das ist ganz wichtig, wir haben unseren Vater, unsere Mutter zu ehren, auch dann, wenn sie es nicht verdient haben. Oder wenn sie so da liegen, dass sie vermeintlich der Ehre nicht mehr wert sind. Also der jetzt in dem Moment da liegende, besoffene, besinnungslose Noah, der nicht mehr Herr seiner Sinne ist, zu dem nackt liegt, bietet nicht ein Bild der Ehrerbietung dar. Und trotzdem ist das die Aufgabe von Kindern, ihren Eltern das entgegenzubringen, auch wenn sie es vermeintlich nicht verdient haben. Ehre Vater und Mutter. Es ist nicht umsonst. Auf der zweiten Tafel der 10 Gebote, das ist das 5. Gebot, das Gebot, was als erstes steht. Auf der ersten Tafel das 1. Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten also aus der Knechtschaft geführt hat. Und auf der zweiten Tafel das 1. Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst im Land deiner, das 1. Gebot auch mit einer Verheißung. Und dann kommt erst, du sollst nicht töten. Nicht? Also wenn wir jetzt so fragen würden, halt die Menschen draußen am Marktplatz, was ist denn das Wichtigste? Da würden sie sagen, nicht töten. Ehebrechen wird ganz rausgelassen halt nicht, aber und Vater und Mutter würde auch vermutlich die meisten nicht sagen, aber du sollst nicht töten, das ist wichtig, nein, Gott sei auf der zweiten Tafel, also auf der ersten Tafel ist ja das, wie wir uns gegenüber Menschen verhalten, gegenüber Gott verhalten sollen, auf der zweiten Tafel das, wie wir uns gegenüber Mitmenschen verhalten sollen. Und da ist eben auch eine Abfolge, weil das erste Gebot der jeweiligen Tafeln das Wichtigste ist. Das Ehren von Vater und Mutter ist etwas ganz Wichtiges. Und zwar gerade auch dann, wenn Eltern hilflos sind. Das ist ja immer so ganz einfach, wenn man so jetzt in meinem Alter ist, meine Tochter ist 13 Jahre alt, nicht? Und dann, wenn man den pubertierenden Kindern erklärt, du sollst Vater und Mutter ehren halt, nicht? Da kannst du so alles mit bügeln. Ich weiß aber als Theologe und als Christ, dass dieses Gebot nicht primär den Jugendlichen gegeben ist, sondern primär mir. Ich muss als in der mittleren Generation stehen, der ich noch Eltern habe, meinen Eltern, die hilfsbedürftig sind, Ehre geben. Das unterschied übrigens auch das Volk der Juden von allen anderen Völkern drumherum. Nicht? In allen anderen Nomadenvölkern war das ganz klar, das ist in vielen Nomadenvölkern, in Anthropologie wird das gesagt so, wenn alte Menschen da waren, die nicht mehr konnten, die fertig waren, dann hat man die zurückgelassen. Das ist ja klar. Also ich sage jetzt mal, wenn du einen 80-Jährigen dabei hast, der nicht mehr richtig gehen kann, der vielleicht nicht mehr richtig bei Verstand ist, der hält so eine Truppe, wenn du so ein Nomadenstamm von 50 Leuten bist, auf. Der kann nicht mehr gehen, der ist langsam, der isst noch die Vorräte, der braucht noch Sachen, der bringt vielleicht Krankheiten mit. Da war es immer Usus, wirklich so Sozialdarwinismus halt nicht, die Alten lassen wir verrecken. Ja, ist so. Zurückgelassen, gibt es übrigens ganz rührende Geschichten auch bei Inuits und sowas, wenn die zurückgelassen wurden, was da für Abschiedsrituale gewesen sind, nicht? Die haben dann ein bisschen Holz gekriegt, ein bisschen was zu essen und das war's dann. Und dann konnten die anderen weitermachen, so nach dem Motto, bringt nichts mehr, trägt nichts mehr bei zum Lebensunterhalt, also weg damit, nicht? Übrigens, nicht nur eine Sache von irgendwelchen Völkern, auch die Nazis, genau dasselbe halt, nicht? Genau, lebensunwertes Leben halt, nicht abspritzen. Die Leute vergessen immer, also es sind nicht nur die Behinderten getötet worden, auch im Zweiten Weltkrieg schwerstverletzte Soldaten, die sich haben kaputtschießen lassen für dieses Regime halt, nicht? Die wurden abgespritzt halt, nicht? Das brachte nichts mehr, die Verletzten hier, wenn ich mal war, zack, umbringen halt, nicht? So ist das, nicht? Bringt uns nicht mehr weiter, nutzen unserer Volksgemeinschaft nicht mehr, so ein Denken. Und da sagt die Bibel ganz anders. Ihr bewertet mir nicht Menschen danach, was die irgendwie bringen können halt, vermeintlich, was ihr denkt, ne? So nach dem Motto, was das Bruttosozialprodukt davon hat, sondern diese Menschen haben einen Wert in ihrem Leben, weil ich ihnen Leben gegeben habe, bis zum letzten Atemzug. Und heute in unserer Gesellschaft ist das ja auch immer wieder dran, nicht Sterbehilfe halt, nicht? Und wenn die Leute so sind und checken gar nicht, was damit gemeint ist, nicht? Da geht es nicht nur darum, dass irgendwelche Leute sterben sollen oder wollen, die, was ich, schwerst krebskrank sind, sondern die bringen nichts mehr, nicht? Dann will man das wegspritzen, dann will man ihnen die Tabletten geben, dann soll das erledigt sein. Und das sollen wir nicht tun. Ehre Vater und Mutter. Und wir sollen uns darum kümmern, um unsere Eltern halt, nicht? Wenn die alt, schwach geworden sind, wenn sie nicht mehr kümmern, haben wir einen Auftrag. Übrigens, das ist auch wichtig, wenn wir, so wie wir mit unseren Eltern umgehen, so werden unsere Kinder mit uns umgehen. Deshalb die Verheißung halt, nicht zu sagen, wenn die sehen, die treten wir und die schmeißen wir hinten weg, dann wird unsere Kinder genauso mit uns umgehen halt, nicht? Und das ist eine große Verheißung zu sehen, das ist das, was die Juden unterschieden haben, einfach zu sagen, wir schleppen unsere Leute mit, unsere Alten. Selbst wenn die nicht mehr können halt, nicht? Selbst wenn die nur noch röcheln und wenn die nicht mehr ihren Namen können, solange jemand atmet, lebt er und dann kümmern wir uns darum, solange bringen wir ihm auch Ehre entgegen halt, nicht? Ehre Vater und Mutter, auch nochmal ein Wort ganz besonders an mich gerichtet hat. Zweiter ethische Imperativ hier, trenn dich von falschen Wegen. Das ist ganz interessant, der Ham kommt, der Jüngste, und er erzählt ihnen das jetzt. Und jetzt sind die anderen beiden da und sagen sich, das machen wir nicht mit. Hier die Geschichte jetzt über unseren Vater ablästern und den da in dem Dreck liegen lassen, das machen wir nicht. Da kommt es zur Trennung, wo die sagen, wir handeln anders. Und das ist immer wieder so, dass wir im Leben schauen müssen halt, nicht, dass wir auch in der Welt, auch bei Brüdern und Schwestern, auch bei guten Freunden, bei Bekannten und Nachbarn, um der Richtigkeit, der ethischen Richtigkeit vor Gott Entscheidungen treffen müssen, wo wir sagen, wir gehen diesen falschen Weg nicht mit. Ich mache da nicht mit. Das gehört für einen gestandenen Christen mit dazu zu sagen auch nein. Ich mache es anders. Ich ziehe dein falsches Verhalten hier nicht mit durch. Ich mache mich hier jetzt nicht lächerlich oder rede darüber, sondern ich versuche das genau, wo du dich drüber empörst oder wo du drüber einfach da die Nase rümpfst, halt nicht, ne, das zu verändern. Und das ist ganz wichtig für uns als Christen, dass wir immer wieder bereit sein müssen, eben auch falsche Wege nicht mitzugehen halt. Dass wir nicht, die, wie die Bergpredigt sagt, die breiten Wege gehen, sondern dass wir den schmalen, engen Weg gehen. Dass wir nicht hingehen, mit den Ungläubigen an einem Joch ziehen halt, nicht? Das machen die beiden Brüder hier, Sem und Japhet, nicht. Die ziehen nicht mit ihrem am selben Joch, sondern sagen, wir gehen einen anderen Weg halt, nicht? Und das ist etwas, wenn wir das erkennen, hier ist etwas ethisch falsch, hier ist etwas von der Bibel her anders geboten, dann haben wir den Auftrag, wirklich auch aufzugehen, und jetzt spreche ich als Protestant, wirklich zu protestieren, zu sagen, machen wir nicht, aber dann eben auch anders zu handeln, nicht nur zu sagen nein, sondern eben auch anders zu handeln halt. Und das ist das Vorbildliche, was Sem und Japhet tun, dass sie den Weg Hams nicht mitgehen. Trenn dich von falschen Wegen, auch wenn es vermeintlich Brüder sind. Und jetzt komme ich wieder zu unserem Bekenntnistag zurück, nicht? Wir haben ja ganz klar gesagt, die Wege der evangelischen Kirche, die sie eingeschlagen haben, sind in vielen Bereichen falsch. Und dann fragen immer wieder Leute, ja, müsst ihr denn so deutlich sein? Müsst ihr so klar sein? Natürlich, wir können nicht falsche Wege weggehen. Wenn die Autorität der Bibel in Frage gestellt wird, wenn die Alleinerlösungskraft Jesu Christi, dann können wir nicht und dann müssen wir uns trennen. Und dann muss man sagen, hier nicht. Hier müssen wir genau solche Trennstriche ziehen. Das ist ganz wichtig, dass wir das tun, sowohl in der Lehre, aber auch dann im Handeln, was daraus erwächst. Trenn dich von falschen Wegen. Und ein drittes, hilf der Schwachheit anderer. Das ist das, was Sem und Japhet tun. Ihr Vater kann jetzt nicht. Jetzt hat er sich selber natürlich auch noch in die Situation gebracht, aber er liegt da, splitterfasernackt und besoffen. Und dann lassen sie sich was einfallen, um seine Blöße zu bedecken. Und das ist ein tolles Bild, wie die dann halt nicht hingehen und ein Kleid nehmen und dann rückwärts reingehen, damit sie ihn nicht diskreditieren, sich was einfallen lassen, gehen rückwärts ins Zelt und bedecken das halt. Sie bedecken seine Blöße. Gehen nicht hin und decken die auf, sondern bedecken die, sind hilfsbereit. Das ist auch nochmal so im Kontrast zu dem, was Hami tut halt, nicht? Er ist derjenige, der mit dem Finger zeigt, schaut mal da, da liegt er, unser Alter, ne? Splitterfasernackt und vollgesoffen halt, nicht zu sagen. Und die anderen machen das zu sagen, die sehen den, der ist vollgesoffen, der ist splitterfasernackt, aber die bemühen sich, seiner Schwäche zu helfen. Und das ist etwas Christliches, nicht? Einer trage die Last des anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Hinzugehen, nicht zu sagen, und die habe ich erkannt, da ist sie, da ist er, und jetzt kann ich richtig, und jetzt habe ich immer schon drauf gewartet, und ich mache sie fertig, und jetzt aber. Sondern zu sagen, ich sehe das, und ich sehe das als meine Not mit an, und versuche das zu lindern, versuche dem zu helfen. Nicht irgendwie bloßzustellen, sondern wirklich zu helfen. Und das ist etwas ganz, ganz Christliches halt, etwas ganz Wichtiges zu sagen, sich der Schwachheit anderer anzunehmen. Lukas 10, der barmherzige Samariter halt zu sagen, nicht da auch so ein Stück wegzugucken, nicht wahrzunehmen, sondern zu sagen, ich sehe die Schwachheit, ich helfe dem, der packt ihn ja dann auf seinen Esel drauf und ich helfe dem aus seiner Not heraus halt, nicht? Also das ist ein ganz starkes Motiv hier zu sagen, nicht etwas aufzudecken, sondern zuzudecken. Und jetzt gehe ich nochmal so einen Schritt weiter, neben dem, was man ethisch machen kann, um Menschen zu helfen, die in der Not sind halt, nicht? Sondern eben auch zu sehen, ich sag mal, mit der Sündhaftigkeit, der hat ja nun Fehler gemacht, der Noah, ich habe eben gesagt, auch die Sündhaftigkeit der großen Menschen halt, nicht? Auch durch unsere Vergebungsbereitschaft, es nicht aufzurechnen, halt nicht, einfach dazu beizutragen, dass Dinge bedeckt sind. Das hat damit zu tun, dass Jesus sagt halt nicht, dass wir anderen Menschen vergeben sollen. Nicht? Wenn ihr nicht anderen Menschen vergebt, werde ich euch nicht vergeben. Nicht? Zu sagen, ganz wichtig, wenn wir Vater unser sprechen, halt nicht, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldiger. Das heißt, so ein Stück weit, hey, wir decken auch schon mal Sünde ab, wo wir sagen, die Schuld, die passiert ist, die mein Vater, meine Mutter, meine Schwester, mein Nachbar, mein Arbeitskollege an mir getan hat, das gebe ich ab. Und ich bring's nicht raus und deck's auf und schrei, das ist aber ein ganz großer Sünder und das getan. Selbst wenn ich im Recht bin, der Herr macht ja erstmal insofern nichts falsch, als dass er die Unwahrheit sagt nicht, er sagt ja schon die Wahrheit, der Vater ist betrunken halt nicht und kümmert sich darum. Aber zu sagen, das bedecken halt, das was Christus auch bei uns gemacht hat, nicht? Das ist ein grundchristliches zu sehen halt nicht. Er bedeckt unsere Blöße. Wenn wir vor Gott stehen, sind wir bloß, nicht? Da ist einfach so, wir sind bloß vor diesem lebendigen Gott, ob unserer Schuld, ob unserer Sündhaftigkeit nicht. Wir liegen auch nackt da, wir sind besoffen, wir haben nichts, hilflos, nicht? Und dann kommt das Blut des Heilandes Jesus Christus wie so ein Kleid über uns halt nicht und macht uns da und deckt uns halt, dass wir da draußen sind. Das ist dieses tiefe Motiv. Und so sollen wir auch an anderen Menschen helfen halt. Sowohl, dass wir bereit sind, ihnen ihre Sünden zu vergeben, nicht, dass wir das Blut Jesu übersuchen, aber einfach das abzugeben, zu sagen, wenn jemand an mir schuldig geworden ist, ich gebe es ab. Und damit tun wir ein christliches Werk und decken die Dinge nicht auf, so nach dem Motto halt, aha, das und das müssen wir jetzt öffentlich machen. Der Schwachheit anderer aufhelfen und nicht ihre Schwachheit öffentlich machen, halt ein ganz, ganz wichtiger ethischer Imperativ aus dieser Geschichte. Dass diese drei ethischen Imperative, die ich Ihnen aus dieser ja, etwas anrüchigen Familiengeschichte mitbringen wollte. Ich möchte gerne mit uns beten. Lieber Herr Heiland, ich möchte Dank sagen für dieses Wort, 1. Mose 9. Dank sagen, dass du uns auch solche ja, etwas schmuddeligen Geschichten zumutest, aber dass, wenn wir uns damit beschäftigen, wir doch sehen können, was wir daraus für Erkenntnisse gewinnen können und auch, was uns diese Geschichten zu sagen haben. Und ja, ich möchte dich bitten, dass wir das nicht nur intellektuell erfassen, sondern dass wir das auch umsetzen, dass wir nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern auch Täter. Und dazu brauchen wir deine Hilfe, Herr. Du kennst uns alle, wie wir hier sind. Du kennst unsere Schwächen. Du weißt, wie wir viele Dinge verstanden haben im Glauben, aber wo wir uns immer wieder auch sperren. Ich möchte dich bitten, dass du es selber schenkst, dass wir immer wieder bereit sind, hinzugehen und dein Wort wirklich auch zu leben, dass wir wirklich unsere Eltern ehren, dass wir uns von falschen Wegen trennen, dass wir Menschen in Schwachheit aufhelfen. Das kannst du alleine tun, aber wir wollen dich darum bitten. Wir wollen jetzt auch weiter bitten, um den weiteren Verlauf des Abends. Segne du uns in dem Beschäftigen mit deinem Wort, Herr, und danke, dass wir dein Wort haben, dass du uns in deinem Wort begegnest. Amen. So, Thema Wort Gottes, da möchte ich gerne nochmal mit Ihnen und euch singen. Herr, dein Wort, die edle Gabe, 169. War gestern im Konfirmandenunterricht Frage, wir haben heute noch einen Quiz gemacht in der Konfirmandenstunde, da habe ich gesagt, welche vier Lieder kennt ihr denn von Joachim Neander? Also das war dann Lobe den Herrn, hatten sie noch drauf, und Herr, dein Wort, die edle Gabe, das ging dann auch noch, aber sonst ist da nicht mehr viel gekommen. So, 169, 1 und 2. Danke, Stefan, dass du dich an das Klavier setzt. Danke, Stefan, für die Begleitung. Ja, wir werden uns gleich in der Betrachtung 1. Mose 10 zuwenden. Das ist die sogenannte Völkertafel, ganz interessanter Text der Bibel. Da habe ich das zum Anlass genommen, nochmal so ein bisschen was zu Stammbäumen und zu Geschlechtsregistern und zu Namenslisten in der Bibel zu sagen. Einfach so ein paar Dinge euch einfach nochmal und Ihnen mitzuteilen. Das ist ganz interessant, dass die Bibel an ganz, ganz vielen Stellen solche Stammbäume, Namenslisten und Geschlechtsregister hat. Also, 1. Buch Mose ist da voll von, 5. Kapitel, 10. Kapitel, 11. Kapitel, Kapitel 25 halt, 4. Mose, das Buch, ersten beiden Kapitel, das 26. Kapitel halt, im 1. Chronikbuch 9 Kapitel, nur Namen, 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 Namen halt, nicht? In Esra 2, in Esra 8, in Nehemia 7, Nehemia 12, dann aber auch im Neuen Testament die Stammbäume Jesu, in Matthäus 1 und in Lukas 3. Also das ist ein sehr umfängliches halt, dass diese Stammbäume, diese Namenslisten immer wieder benannt sind halt. Das ist ganz interessant, man liest das dann manchmal und denkt so, also so ist es mir zumindest gegangen, als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich die Bibel direkt einmal durchgelesen, habe ich ein knappes Jahr gebraucht, alles von vorne bis hinten durchgelesen halt, nicht? Das hat so seinen Wert, gar kein Thema. Ich kann mich heute noch gut daran erinnern, wie mühselig das zu Anfang für mich gewesen ist, mich durch diese Namenslisten durchzuforsten halt, nicht? Also das ist auf den ersten Blick so karg, nicht? Also da nimmt man nicht so viel raus. Also wenn man beispielsweise Johannes 6 liest, das Kapitel, also da kann man sich 3 Wochen mit beschäftigen, ist immer was drin, fast jedes Wort, nicht richtig stark. Nicht? Und trotzdem, das durfte ich dann lernen, man musste halt ein bisschen tiefer graben. In manche Kapitel, die erntest du in der Bibel ganz einfach ab, da sind die Früchte greifbar auf, ich hätte mal Mundhöhe, da kannst du direkt reinstecken, das verstehst du. Manchmal musst du ein bisschen tiefer buddeln, das ist ja auch so, nicht? Also wenn du mal Kartoffeln erntest oder so, da musst du auch nicht direkt oben, sondern da musst du ein bisschen graben, aber dann wird es richtig fruchtbar. Und so ist das auch bei den Namenslisten, also das ist gigantisch, wenn man schon anfängt, allein dann die Namen zu übersetzen, das ist dann manchmal, oh, eine ganze Predigt, aber eben auch das, was da gesagt wird, also das ist was ganz Tolles. Aber ich möchte mal so ein bisschen hinführend einiges sagen. Wichtig, die Bibel nimmt Abstammung, Familie und Herkunft sehr wichtig. Das spielt eine große, große Rolle. Ich habe eben auch nochmal gesagt, 5. Gebot halt nicht, du sollst Vater und Mutter ehren, ist ganz wichtig. 1. Gebot auf der 2. Tafel halt nicht. Das spielt eine große Rolle halt. Ich sage das auch immer wieder halt, das ist für Menschen etwas ganz Wichtiges. Neben unserem Glauben, das ist die eine Wurzel, die wir haben, die uns ganz tief sein lässt an Jesus Christus, haben wir noch 2 weitere Wurzeln, die wir tief sein lassen. Das ist einmal unsere Zugehörigkeit zu unserer Familie. Nicht? Also egal was, aber das ist ganz wichtig, Familie zu haben. Und das andere ist die Zugehörigkeit zu unserem Volk. Also jetzt nicht national überhöht oder irgend sowas halt, aber zu sagen, nicht die Sprache, die ich spreche, die Gegend, wo ich aufgewachsen bin, das macht was mit mir und das prägt mich unglaublich. Und wir, die wir hier sitzen, wir haben unsere Prägung. Manches haben wir gemein, unsere christliche Prägung, aber unsere familiäre Prägung, die ist unterschiedlich und auch zum Teil unsere Herkunft ist unterschiedlich, wo wir aufgewachsen sind halt. Das prägt uns auch schon in Deutschland halt. Nicht? Du bist anders geprägt, wenn du in Bremen aufgewachsen bist oder wenn du irgendwo in Bayern am Land aufgewachsen bist. Das ist einfach so. Du hast andere Prägung halt. Aber das ist etwas Wichtiges und das ist mal wichtig auch zu sehen, dass ich da ein positives Verhältnis zu habe, zu meiner Identität, sowohl natürlich zu meinem Glauben, das Allerwichtigste, aber eben auch zu meiner Familie, auch dann aber auch zu meiner Herkunft halt. Nicht? Und das ist ganz wichtig, dass eben das auch immer wieder betont wird. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück hier, wenn ich über den Stammbaum Jesu spreche, dass auch gerade bei den krummen Dingen da eine Identifikation möglich ist. Wichtig an diesen Stammbäumen und auch diesen Namenslisten, auch beispielsweise, wenn in Esra und Nehemia die Leute benannt werden, die beim Mauerbäumen dabei sind, da fragst du dich, meine Güte, also was interessiert uns das denn heute? Aber allein, wenn man sich klar macht, die sind namentlich bei Gott bekannt. Und das ist so wichtig, die kommen in die Bibel rein halt, nicht? Das sind Dinge, die haben die damals auch nicht geglaubt, ne? Dass sie in die Heilige Schrift hineinkommen, nicht? Die damals da gearbeitet haben und haben das, die kommen rein. Es ist wichtig. Leute sind namentlich bei Gott bekannt. Immer wenn ich diese Namensliste sehe, dann sehe ich meinen Namen auch aufleuchten. Der steht zwar nicht in der Bibel drin, nicht? Aber zu wissen, bei Gott ist der auch bekannt, nicht? Und so wie die Leute da alle bekannt sind halt, nicht? Sind natürlich auch all die anderen bei Gott letztlich bekannt halt, nicht? Familie und Herkunft, sagte ich, steht in der Bibel, spielt in der Bibel eine große Rolle. Allerdings ist die Zugehörigkeit zu Jesus noch größer. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, die in der Bibel eine Ablösung im Neuen Testament findet halt, nicht? Es wird immer wieder gesagt, auch bei den Jüngern beispielsweise, er ist der Sohn von halt, nicht? Also immer wieder oder kommt da und daher halt. Aber das Wichtigere als irgendwie die Abstammung oder die Herkunft, wo du herkommst, was in den Listen gesagt wird, ist bei Jesus, dass du eben zu ihm gehörst. Das ist ein kompletter Bruch auch dann zu der Sicht im ganzen Alten Testament. Ich komme gleich auch nochmal auf den Stammbaum Jesu. Aber es gibt in Lukas 8 und Lukas 9, das ist ganz entscheidend dort, 2 wichtige Stellen. Einmal, als da seine Mutter und seine Brüder zu ihm kommen und ihm wird dann gesagt, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen vor der Tür, sie wollen dich sehen. Dann sagt er, meine Mutter und meine Brüder sind die, die Gottes Wort hören und tun. Das ist ganz wichtig, also dass wir sehen, Jesus setzt uns hier in ein anderes Verhältnis miteinander. Deshalb sprechen wir uns ja auch in der Gemeinde als Brüder und Schwestern an, weil Gott unser gemeinsamer Vater ist. Das ist ein ganz wichtiges Motiv. Im Alten Bund wird eben, wie gesagt, die Abstammung und das alles wichtig gemacht. Das wird auch nicht aufgehoben. Aber noch wichtiger als diese Abstammung, die eigene Familie, ist diese neue Bindung, in die wir durch den Heiligen Geist hineingenommen sind. Gerade in all diese Stammbäume, nicht? Und das ist auch ganz wichtig. Das sind unsere Stammbäume. Also wenn von einem Abraham erzählt wird, wenn von einem Noah erzählt wird, halt nicht diese ganzen Listen, dann sind das unsere Stammbäume. Also ich mache so ein bisschen Genealogie, also ich beschäftige mich so ein bisschen halt nicht, dass ich so alte Kirchbücher mir zuschicken lasse und gucke dann immer so, was ist da drin und so Auszüge. Und ich wäre mal mein Ur-Ur-Urgroßvater, das ist immer ganz spannend halt nicht, wenn man dann wieder so ein Kästchen füllen kann, hat irgendwo ein Treffer gelandet halt, das ist eine sehr spannende Geschichte. Und dann zum Teil auch dann entziffert, was die Pastoren über die geschrieben haben halt nicht. Ich hatte jetzt so einen alten Ostpreußen gefunden halt nicht, da stand dann drin im Gasthausbesitzer, renitenter Mann halt nicht, stand drin. Das ist jetzt nicht schmeichelhaft über meinen Ur-Ur-Urgroßvater dort gewesen halt, aber ich war dankbar, diese Information zu bekommen halt nicht. Also war so ein sturer Ostpreuße halt nicht, wie gesagt, der scheinbar nicht in Gottesdienst ging halt nicht. So, aber nicht nur in irgendwelchen alten Kirchbüchern finde ich Informationen über meine Vorfahren, ich finde über die Vorfahren Informationen in der Bibel, in die ich hineingenommen bin in Jesus Christus. Das ist ganz wichtig, mit den Stammbäumen Jesu hören diese Genealogien, diese Namensdinge auf und wir sind alle mit hineingenommen, nicht? Es heißt dann deutlich im Galaterbrief, Abraham ist unser Vater. Wir sind das wahre Israel, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Er ist ja der Wahre, nicht? Der Wahre, der aus Israel kommt. Und wenn wir zu Christus gehören, sind wir dort mit hineingenommen und sind Teil von diesem wahren Israel. Deshalb sind diese Stammbäume unsere Stammbäume, wo wir sagen können, unsere Vorfahren, wir sind mit hineingenommen. Manche Leute machen ja so einen Fehler, denken, oh, das Alte Testament ist nur für die Juden, für das Volk Israel. Und dann geht es für uns neu los, ab Apostelgeschichte geht unsere Geschichte los. Das ist ein großer Irrtum. Nicht? Wir sind da mit hineingenommen, halt, nicht? Da kommen wir raus, wir sind in das Judentum hineingefropft. Nicht? Und es sind ja alles Juden gewesen. Petrus, Johannes, Jakobus, Paulus, alles Juden, die damals sich bekehrt haben, zu Anfang die Urgemeinde sind Juden. Und wir sind reingefropft halt, nicht? Das ist unsere Geschichte, wo wir mitmachen dürfen. Da sind die Juden mitgekommen halt, zumindest ein Teil. Und eben wir sind auch mit hineingenommen. Deshalb eben ist das unsere Geschichte halt, nicht? Und das ist ganz wichtig, dass diese Geschichte unsere Geschichte ist, auch wenn ihr das lest halt, nicht zu sagen, das sind unsere Vorfahren halt, nicht? Durch Jesus Christus gehören wir mit dazu. Eins aber auch noch dazu zu sagen, wichtig ist, wichtiger als Familie und Abstammung, so wichtig die ist, ist eben der Ruf in das Reich Gottes, der Ruf Jesu Christi halt, nicht? Lukas 9, die etwas schwer verständliche Stelle halt, als da er einen auffordert, folge mir nach, nicht? Der sagt, will ich gerne tun, aber erstmal den Vater beerdigen. Und da sagt er, lass die Toten beerdigen, du folge mir nach. Auch wenn das kommt, Jesus ist wichtiger als Familie. Ganz wichtig. Gibt auch im frommen Kreisen so eine Irrlehre halt, wie ich so sagen, erst die Ehe, dann die Gemeinde. Das ist Quatsch. Erst die Gemeinde, dann die Familie, dann die Ehe halt, nicht? Und auch nicht erst der Job und dann die Gemeinde. Das ist ganz wichtig, nicht nur vom Pastor halt, nicht? Da ist ein ganz klares Ranking gegeben halt, nicht? Wichtig, am Übergang vom alten Bund zum neuen Bund in Matthäus 1 ist ein Stammbaum. Auch das ist so eine Geschichte, die schnell überlesen wird halt nicht, diese Aufzählung halt nicht, wo dann gesagt wird halt nicht, also wer die Vorfahren Josefs gewesen sind halt nicht, überliest man auch schnell. Aber da ist schon was ganz Spektakuläres in diesem Stammbaum, das ist im Prinzip schon alles vorweggenommen halt nicht, was dann passiert im Evangelium. Ein ganz starker Text halt nicht, Matthäus 1, 1 bis 17 halt nicht, mit diesem Stammbaum und zwar gerade auch mit dem Mithineinnehmen der Frauen. Das ist so was ganz Spektakuläres. Im Neuen Bund sind die Frauen ja auch mit dabei. Im Alten Bund spielten Frauen keine Rolle. Schneidung, exklusiv die Männer halt, nicht? Frauen keine Rechte, die fallen raus. Im Neuen Bund, wissen wir, in der Taufe sind Frauen mit hineingenommen, empfangen genauso das Bundeszeichen wie die Männer. Im Neuen Bund, da ist nicht mehr Grieche und nicht Grieche, ist nicht mehr Frau und Mann, alle eins in Christus. Zwar Unterschiedlichkeit ihrer Aufgaben, ganz klar, aber sie haben eine ganz andere Wertschätzung. Das wird auch schon in diesem Stammbaum deutlich, halt, wenn man den Matthäus 1 liest, halt nicht? Da werden Frauen erwähnt, nicht? Ganz interessante Frauen halt, nicht zu sagen, und zwar nicht die tollen Frauen, die Superstars, sondern gerade auch die Sünderinnen. Rahab, die Hure, nicht? Also würden wir alle sagen, also wenn unsere Ururgroßmutter eine Prostituierte gewesen wäre, die mit jedem geschlafen hat, der in Jericho war, dafür Kohle verdient hätte, da würden wir schön die Klappe halten, nicht? Das würden wir rausstreichen. Nochmal, die Bibel nicht, die sagt ganz genau, in den Vorfahren Jesu, wobei da komme ich gleich dazu, sind nicht wirklich die Vorfahren, aber in diesem heiligen Stammbaum sind sie mit drin, nicht Rahab, nicht? Dann diese andere Geschichte, Tamar, die hat sich als Prostituierte auch verkleidet, nicht? Also nicht und schläft mit ihrem Schwiegervater, wird auch in der Bibel ausführlich erzählt, nicht? Wird auch wieder erwähnt, Genesis 38. Dann die andere Frau, die erwähnt wird, nicht Bathsheba, das ist noch schlimmer, die Frau des Uriah, nicht? Da wird gar nicht gesagt, die heißt Bathsheba, sondern Frau des Uriah, nicht? Ehebruch, Mord, Totschlag, alles. Und noch schlimmer halt, nicht? Die Ruth, nicht? Ausländerin halt. Oh, nicht? Da hätten wir gesagt, wie so Muslime, die nehmen wir. Also, ganz schlimme Zustände halt, aber die Frauen werden erwähnt, nicht? Auch da wieder, dunkle Flecken in der offiziellen Biografie Jesu halt, nicht, die man natürlich hätte einfach weglassen können. Er wäre keinem aufgefallen, weil in den alten Genealogien, in den alten Namenslisten des Altenbunds sind immer nur die Männer, nicht? Jetzt kommt auf einmal das und warum denn die? Auch das wieder so ein Beleg für die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes. Wir würden es weglassen, Gott möchte es, dass es drin ist. Und ich sage immer wieder, wenn Jesus sich zu diesem dreckigen, schmutzigen Stammbaum bekennt, zu den Huren, die da für Sex Geld verlangt haben, für die Ausländerin und für Mord- und Totschlagsgeschichten des Vaters Davids, dann haben wir auch ein Recht, zu unserem Stammbaum Ja zu sagen. Das können wir. In jedem Stammbaum gibt es die schwarzen Löcher, nicht? Gibt es die schwarzen Stellen, die schwarzen Schafe, wo du sagst, und der war nicht, und der war nicht, und der hat nicht. Aber sowas können wir tragen, so sind wir eben, das prägt uns. Und wenn Jesus, dem wäre es ja einfach gewesen, dann makellosen Stammbaum nur mit Leviten, mit heiligen Männern und heiligen Frauen zu packen, hat er nicht, nicht? Hat das genau anders geführt halt. Und das Interessante ist dann, und deshalb sage ich auch, hier ist ganz viel Evangelium drin in diesem Stammbaum, das ist schon ein Vorprogramm für das Ganze, was dann kommt. Dann kommt ja das Interessante in Matthäus 1,16 halt, nicht? Jakob zeugte Josef, also bis dahin ist alles super dokumentiert, komplett runter. Den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der heißt Christus halt, nicht? Aber dann wissen wir, dass Maria ja vom Heiligen Geist schwanger ist. Und deshalb ist ja eigentlich der ganze Stammbaum hinfällig, ne? Hat ja eigentlich nichts mit zu tun. Die Männer, die da sind, das ist ja, legt ja die Bibel dann ganz viel Wert drauf, da wird er zwar offiziell hineingeboren, nicht? Dass er eben ein Nachfahre Davids ist, aber in Wirklichkeit hat er damit ja nichts zu tun, außer dass Maria dann irgendwo dann auch dann in dieses vielleicht mit hineingenommen ist halt, nicht? Aber da ist es dann auch so tatsächlich, dass nicht durch die Männer das Heil kommt, die großen Männer, sondern durch eine Frau, wo das Männliche komplett draußen ist. Und das zeigt dann so wirklich die Alleinwirksamkeitskraft, nicht? Der Gnade Gottes. Nicht, weil irgendwelche Leute, die diesem Stammbaum, und da sind ja die ganz großen Heroen, nicht der Abraham, der David und wer das alles war, nicht deswegen, sondern weil Gott Gnade schenkt und Neuanfang in und mit der Maria, mit seinem Heiligen Geist schenkt halt, nicht? Also da ist der Stammbaum auch schon was ganz, ganz Tolles, den wir da, wie gesagt, im Neuen Testament haben. Und dann noch ein anderes, Jesus hat dann so andere Namenslisten, und zwar die Namenslisten seiner Jünger. Das ist ganz interessant. Das ist dann so ein bisschen das, was ja dann seine Familie letztlich ist, nicht? Die sein Wort hören und tun, das sind ja seine Jünger, das ist seine Familie. Diese Listen werden dann, ich sagte, wir haben eigentlich nur diese zwei Stammbäume, die werden dann im Neuen Testament berichtet. Und jetzt kommen wir zu dem Text, den wir gleich betrachten wollen. Es wird einmal berichtet von eben den Zwölfen, die berufen werden, die zu ihm gehören, und nochmal von den 70. Also in Lukas 10 wird von den 70 berichtet. Und das ist eine Analogie genau zu dieser Stelle hier in 1. Mose 10. Hier sind nämlich auch 70. Manche Ausleger sagen auch 72, stellen wir das übrigens auch bei den 70 Jüngern, da sagen manche Schriften 70, manche 72 Jünger, die ausgesandt worden ist. Und das ist genau eine Analogie zu der Völkertafel, die wir hier eben haben, die eben sich dann ausbreiten als Nachfolger Noahs halt, und als Nachkommen Noahs. Und die Jesus nachfolgen, sind ebenfalls auch 70 gewesen, die dann neu die Erde bevölkert haben. Und zwar bevölkert haben, nicht dass neue Geschlechter gegründet wurden, sondern dass neue Menschen geworden sind. Also hier haben wir eine ganz starke Kongruenz zu diesem Text eben in Lukas 10, 1. Mose 10, diesen Text, den wir betrachten wollen, diese sogenannte Völkertafel, die ich übrigens, wo habe ich denn diesen Zettel hier, die ich euch mal so abgedruckt habe und Ihnen hier, dass ihr das mal seht, das sind so einige der Namen, die wir gleich hören werden halt, dass wir einfach mal sehen hier, das ist aus der MacArthur Studienbibel, das ist übrigens eine sehr gute Bibel halt, nicht? Habe ich das rauskopiert hier, zu sehen halt diese einzelnen Nachkommen halt, nicht einmal im quadratischen Kästchen, das sind die von Jafet, die mit dem Kreis drum halt, nicht die Ovalen, das sind die von Ham, die so ein bisschen schräger dann stehen halt, nicht, das sind die von Sem, das sind so einige, die man zuordnen kann, wo diese Stämme alle gelandet sind halt, nicht, und die 70 Jünger Jesu, die haben natürlich auch in alle Richtungen das Evangelium rausgebracht, wie gesagt, da eine tolle Analogie. Aber jetzt kommen wir zu dem Text, den wir eigentlich betrachten wollen. Ich gucke mal auf die Uhr, da passt noch alles. So. Wir hören 1. Mose 10, 1 bis 32, viele Namen und doch ganz, ganz interessanter Text. Das ist das Geschlecht der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Und es wurden ihnen Söhne geboren nach der Sintflut. Die Söhne Japhets sind diese, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech und Tiras. Die Söhne Gomers sind diese, Ashkenas, Riphat und Togarma. Die Söhne Javans sind diese, Elisha, Tarsis, die Katea und die Rodaniter. Von diesen haben sich ausgebreitet die Bewohner der Insel der Heiden. Das sind die Söhne Japhets nach ihren Ländern, ihren Sprachen, Geschlechtern und Völkern. Die Söhne Hams sind diese, Kusch, Misraim, Put und Kanaan. Und die Söhne des Kusch sind diese, Seba, Havila, Sabta, Rakma und Sabtecha. Aber die Söhne Rakmas sind diese, Saba und Dedan. Kusch aber zeugte den Nimrod. Er war der Erste, der Macht gewann auf Erden, und er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Reichs war Babel, Erech, Akkad und Kalne im Lande China. Von diesem Land ist er nach Assur gekommen und baute Ninive und Rehoboth-ir und Kelach. Dazu Resen zwischen Ninive und Kelach. Das ist eine große Stadt. Misraim zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Nafuhiter, die Patrositer, die Kasluhiter und die Kafturiter. Von denen sind gekommen die Philister. Kanaan aber zeugte Sidon, seinen ersten Sohn, und Het, und den Jebusiter, den Amoriter, den Girgashiter, den Hiviter, den Arkiter, den Siniter, den Avaditer, den Zemariter und den Hamatiter. Nachher haben sich die Geschlechter der Kanaaniter weiter ausgebreitet und ihre Grenzen waren von Sidon in der Richtung auf Gera bis nach Gaza, in der Richtung auf Sodom, Gomorra, Adma, Zibuyim bis nach Lesha. Das sind die Söhne Hams nach ihren Geschlechtern, Sprachen, Ländern und Völkern. Sem aber, dem Vater aller Söhne Ebers, Japhets älterem Bruder, wurden auch Söhne geboren. Und dieses sind seine Söhne, Elam, Assur, Arpaschat, Lut und Aram. Aber die Söhne Arams sind diese, Uz, Hul, Geta und Masch. Arpaschat aber zeugte Schelach, Schelach zeugte Eber. Eber wurden zwei Söhne geboren. Einer hieß Peleg, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde. Und sein Bruder hieß Joktan. Und Joktan zeugte Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jerach, Hadoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Saba, Ophir, Havila und Jobab. Das sind alle Söhne Joktans. Und ihre Wohnsitze waren von Mescha, bis man kommt nach Sepha an das Gebirge im Osten. Das sind die Söhne Sems nach ihren Geschlechtern, Sprachen und Ländern und Völkern. Das sind nun die Nachkommen der Söhne Noahs nach ihren Geschlechtern und Völkern. Von denen her haben sich ausgebreitet die Völker auf Erden nach der Sintflut. Ja, viele Namen, viele Völker. Das ist die Völkertafel. Jetzt kann man auch wieder sagen, wo beim ersten Drübersicht, das ist ja also nicht so theologieschwanger, da halte ich dagegen und ich sage, also das ist erstmal ganz viel, was hier drin steckt, da möchte ich euch und sie mit hineinnehmen. 10 Punkte, die ich mitgebracht habe. Erstens, die Besonderheit der Völkertafel. Also das möchte ich einfach mal sagen, so vorweg, dass wir es anders als die normalen Geschlechtsregister. Normales Geschlechtsregister habe ich hier abgedruckt, 1. Mose 5 halt nicht. Da geht es dann immer nur, der eine zeugt den anderen, der eine zeugt den anderen, der eine zeugt den anderen, dann ist Schluss halt nicht. Von Adam bis Noah halt. 1. Mose 5 beispielsweise halt, Methuselah war 187 Jahre alt und zeugte Lamech, lebte danach 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und sein ganzes Alter war 669 Jahre, älteste Mann übrigens, der je gelebt hat. Und starb. Lamech war 182 Jahre und zeugte einen Sohn und nannte ihn Noah und sprach, der wird uns trösten in seiner Mühe und Arbeit auf dem Acker, den der Herr verflucht hat. Also da werden immer nur aufgezählt, eine Linie so richtig runter. Das ist hier anders. Hier haben wir alles in die Breite, dass wirklich klar gesagt wird, da stammt die ganze Menschheit her, nicht? Das geht von Noah aus über die drei Söhne und dann wird eben auch gezeigt, in welche Gebiete etwa die abgekommen sind. Das ist eine große Besonderheit, nicht? Dass da alles mit hineingenommen ist, halt nicht in den späteren Geschlechtsregistern haben wir es ausschließlich dann mit den Israeliten zu tun. Mal wird mal gesagt, die Esaus nachkommen und sowas halt, das so ein bisschen. Aber insgesamt alles Leute, die wirklich dort in der Linie mit drin sind halt. Und hier in der Völkertafel, das ist das Besondere, absolute Breite. Also hat es auch in den in Auslegungen immer wieder viele, viele, viele Diskussionen gehabt. Wer gehört wozu? Welches Volk können wir wo zuordnen? Wo kommen wir her? Wenn wir das weitergucken, ganz spannend, tolle Gemälde, auch in der Kunst, aber auch in der Literatur ist das immer wieder verarbeitet worden halt. Diese Völkertafel halt nicht. Also eine ganz, ganz spannende Sache halt, die passiert rein anthropologisch und ethnologisch, das einfach festzustellen. Einfach ein ganz besonderes Kapitel, das auch einzigartig in diesen Stammbäumen in der Bibel steht. Das ist das Erste. Ein Zweites. Noah Er ist der Wendepunkt in der Geschichte. In ihm beginnt die Neubesiedlung der Erde. Das ist ganz wichtig, dass Gott einen Neuanfang macht. Bei Adam und Eva war es so, die hatten auch drei Söhne. Kain, Abel, Seth. Und dann ging davon alles die gesamte Besiedlung der Erde los. Hier auch derselbe Neuanfang, nochmal ein Neustart. Auch wieder drei Söhne, komplette Besiedlung der ganzen Welt. Auch hier wieder, dann kommt bald natürlich dann der Sündenfall, der bei Adam und Eva war das eine, aber bei hier ist es so, dass natürlich dann gleich Babel kommt, wo sich alle durcheinander mischen, wo sie nicht mehr einer Sprache sind. Auch da ein ganz tiefes Eingreifen, was erst Pfingsten wieder aufgehoben wird, sozusagen diese Zersplitterung. Aber eben, wir haben hier nochmal einen Neubeginn, nochmal ein Neubeginn mit der Menschheit. Und das ist auch wichtig für die Theologie, Gott schenkt nochmal einen Neubeginn. Diese ganze Sache zu sagen, er schenkt nochmal eine neue Chance, er schenkt der ganzen Menschheit nochmal eine neue Chance und das tut er uns auch immer wieder. Nicht in unbegrenzter Art, aber wir haben einen Gott, der Neubeginne schenkt. Das ist ein ganz wichtiges Motiv, was wir hier sehen dürfen, dass es noch einmal neu losgehen darf, dass nochmal auf Restart gesetzt wird für die Menschheit nicht? Und das dürfen wir auch durch die Vergebung Jesu immer wieder erleben, dass wir immer wieder neu beginnen dürfen. Interessant, der dritte Punkt. Drei Menschengeschlechter, Sem, Ham, Japhet, klassischerweise die Asiaten, die Afrikaner, die Europäer zugeordnet. Ich will das jetzt nicht übertreiben und ich bin schon kein Anthropologe und will das auch nicht überhöhen, weil die Bibel gibt da nicht so vieles her. Aber das sind so die klassischen Zuordnungen, die dann getan wird, zu sagen, dass es da einzelne Geschlechter gibt. Die haben sich unabhängig voneinander entwickelt. Das sind alles Menschen, ich sage gleich nochmal, das ist der nächste Punkt, wir gehören alle zusammen. Wir sind eine Familie und trotzdem in der Unterschiedlichkeit. Das darf man ja heute in vielen Bereichen nicht mehr sagen, da wird man direkt hier als Nazi verschrien und trotzdem ist es ja klar. Ich sehe anders aus, wir hatten ja den Dr. Brill, als jemand, der in Namibia geboren ist, ein eingeborener Namibianer ist nicht zu sagen. Frau Schulz mal ausgenommen, die ist ja auch deutsche Vorfahren nicht, die ist auch in Namibia geboren. Aber so ein richtiger Mann, Damara eingeborener, der ist pechschwarz, der sieht ganz anders aus als ich. Und jemand, der in Japan geboren ist, oder unsere indonesischen Freunde, die sehen anders aus. Das ist einfach so, das ist ganz klar. Wir haben unterschiedliche Wurzeln, das ist so. Da ist eine Unterschiedlichkeit in den Menschengeschlechtern und die Bibel sagt uns, wir werden auf drei Stämme zurückreduziert, nicht? Zu sagen, da führen wir es, also Noah ist das eine Ganze, Sem, Ham, Japhet, das sind die drei, auf die wir uns runter reduzieren können. Auch das ist wichtig, die Frage auch, was ist denn eigentlich in meinem Stammbaum passiert? Nur weil ich in Mitteleuropa lebe, heißt es ja nicht, dass ich immer nur von Mitteleuropäern abstamme. Das hat sich ja ausgebreitet. Das kann gut sein, dass ich auch mal nicht nur Anteile von Japhet in mir habe, sondern auch, dass da semitischer Anteil dran ist, auch gerade weil ja die 10 Stämme zerstreut worden ist. Also das ist schon spannend, auch wenn man auf seine eigene Biografie mal guckt, also auch wenn ich da gucke wo zum Teil die Leute dann herkommen, wo die alle vorfahren hatten, also ganz spannend. Aber trotzdem hier nochmal, das Menschengeschlecht wird auf drei hier zu runter reduziert. Wichtig aber, es bleibt, dass wir zusammengehören. Die Menschen gehören zusammen. Alle Menschen sind Brüder und Schwestern. Und es ist ja auch so, dass wir können jetzt mal ganz biologisch gesprochen wenn meine Tochter eines Tages einen Inuit heiratet oder einen Mann aus dem Damara-Volk oder was weiß ich wie, ein Japaner, dann werden wir Enkelkinder kriegen, wenn die fruchtbar sind, also meine Frau und ich nicht. Wir sind Brüder und Schwestern, wir gehören zusammen nicht? Das ist eine Spezies, nicht? Wir haben unterschiedliche Zugehörigkeiten und trotzdem sind wir eins. Wir gehören zusammen. Ganz wichtig auch, wir leben auf einem Planeten und wir sind alles dieselben Menschen. Wir haben unterschiedliche Größe, unterschiedliche Hautfarbe nicht, aber wir sind vor Gott gleich. Wir kommen alle vom selben Stammvater von Noah her nicht? Da sind wir alle zusammen. Das ist ganz wichtig. Nicht besser, nicht schlechter, unterschiedlich, so wie wir aussehen, wie wir geprägt sind nicht, aber wir sind alles eine Menschheit die zusammengehören. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges auch immer wieder zu betonen. Wir gehören zusammen nicht? Und alle Menschen haben auch das Bedürfnis nach der Erlösung und alle Menschen gilt auch das Evangelium, das wir allen zu sagen haben. Nächster Punkt, der mir wichtig ist an dieser Geschichte hier, in dieser Völkertafel, der Prozess der Ausbreitung der Menschheit. Wenn man heute Anthropologen hört, wenn man sich beschäftigt, die erzählen einem, was es für Wanderungsbewegungen gegeben hat, nicht in der Urzeit. Da wird erzählt, wie vermeintlich, vermutlich aus Afrika, vielleicht eben auch aus Irak, ich spreche jetzt mal wie die Anthropologen, wie sich dann Wanderungsbewegungen entwickelt haben. Eben hinein in nach Asien halt, von daher nach Afrika halt nicht, nach Amerika halt nicht, also wieder richtige Wanderungsbewegungen gewesen. Und genau das erzählt die Bibel hier auch halt nicht. Diese Wanderungsbewegungen sind hier beschrieben, nicht diese Dinge, die passiert sind, nicht kurz nach der Urzeit, nicht nachdem, da war ja nochmal was anderes. Vor Noah ist ja nochmal eine ganz andere Zeitrechnung halt, nicht? Das berichtet die Bibel auch. Damals sind ja ganz andere Zusammenhänge halt, noch längere Zeitabschnitte gewesen, während bei Noah wird es schon weniger, bei Abraham auf 120 Jahre und irgendwann wird es runter, ganz andere Zeitabstände. Aber diese Ausbreitung der Menschheit, nicht? Die wird genau hier beschrieben, nicht? Von denen her haben sich ausgebreitet die Völker auf der Erde nach der Sintflut halt, nicht? Also das, was die Ethnologen auch sagen, zu sagen, es gibt zum Beginn, wie gesagt, da gibt es ein Zentrum und von da aus ist rausgegangen, genau das beschreibt auch die Bibel halt. Das nächste, was ich erwähnen wollte, die Beurteilung Nimrods. Der kommt immer wieder schlecht weg. Da ist immer wieder, oh, wie furchtbar, das kriege ich dann immer wieder zu hören, wenn die Leute mitkriegen, ja, sind ja Jäger, ja, der Jäger wird ja negativ in der Bibel beurteilt. Dann sage ich, wo steht denn das? Ich sage mal, Leute, wir müssen mal genau hingucken, was in der Bibel steht. Das ist dann alles deduziert, weil man sagt, er hat Städte gegründet und diese Städte dann die Bewohner später Mist gebaut haben. Aber Nimrod wird nirgendwo in der Bibel verurteilt. Das macht die Tradition daraus, nicht? Der sei ein Despot gewesen, der hätte das alles an sich gerissen. Ich kann das genauso gut anders lesen. Ich sage nicht, der wandelte vor dem Herrn, nicht? Der wandelte vor dem Herrn, der Macht gewann. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Das heißt, der stand beim Herrn, der stand vor dem Herrn halt, nicht zu sagen. Da steht nicht, der hat irgendwas von Gott weggerissen. Ich lasse das ganz offen, das ist keine positive, keine negative Bewertung von Nimrod. Das steht uns nicht zu. Wichtig ist nur eins zu sagen halt, er, der des Jagdhandwerkes kundig war, er ist in der Lage, richtig Macht zu ergreifen. Und das ist auch wiederum ein Punkt, den die Anthropologen sagen. Nicht als die Menschheit so weit gekommen ist und hat gesagt halt, okay, wir beherrschen jetzt Jagdtechniken, wir können mit Pfeil und Bogen umgehen. Da war ein riesen Kultursprung gemacht, nicht zu sagen halt nicht. Da entwickelt sich die Spezies Mensch halt nicht. Die Taktiken, die du überlegen musst halt nicht, da wird das Gehirn ausgebildet halt nicht. All diese Dinge. Das ist ein Wahnsinn, was du sagst, Mensch, hier spricht die Bibel von. Der Erste, der Macht gewann auf Erden, der herrschend war, ne? Das war dieser Nimrod, der aber gleichzeitig, das ist ja dann das Interessante halt, nicht? Das ist das, was ich beim Punkt bei der Urbanisierung hier hingeschrieben habe, zu sagen, der aber gleichzeitig Städte baut. Passt irgendwie nicht zusammen. Nicht ein Jäger ist ja eigentlich im Wald, der ist im Wald im Flur. Der baut trotzdem noch Städte halt, nicht? Auch ein ganz entscheidender Punkt für die Menschheit, wo uns gesagt wird von den Ethnologen und von den Anthropologen halt, ja, als die angefangen haben, Häuser zu bauen, nicht? Das war wiederum so ein Kultursprung halt, nicht? Ganz wichtig. Das weiß die Bibel schon 3000 Jahre, bevor es so ein Fach der Ethnologie überhaupt gegeben hat halt, nicht? Zu sagen tatsächlich halt nicht, der baut Städte halt, nicht? Das war etwas, ein gewaltiger Sprung, der da gemacht worden ist. Mit all den Problemen, die auch kommen in der Stadt, nicht? Das ist dann später in 1. Mose 11, als sie sich überheben halt, nicht? Als sie denken, wir haben den Schutz, das ist dann eine Sache. Aber hier wird nicht geschrieben, und das ist wirklich, hier wird nicht geschrieben, dass Nimrod das getan hat, zu sagen, dass er sich erhoben hat, sondern zu sagen, hier wird nur im Prinzip geschrieben, dass hier gewaltige Sprünge in der Menschheit getan werden, und zwar zu Zeiten Nimrods, der da gewesen ist und der, wie gesagt, zwei Eigenschaften hat. Erste, dass er das Jagdhandwerk beherrscht, dass er ein starker Jäger war, und das andere, dass er eben die Urbanisierung vorangetrieben hat. Nächste Sache, die hier in diesem Stammbaum drin steht, die Teilung der Erde, die Kontinentalverschiebung halt, nicht? Wir kriegen das, lernt heute jedes Kind im Erdkundeunterricht, 8., 9. Klasse halt zu sagen, halt nicht, die Kontinente haben früher zusammengehangen, nicht? Asien, Afrika und Südamerika, das kann man ja sehen, die hingen aneinander. Und es gab ein Urkontinent halt nicht, und irgendwann ist es auseinandergerissen halt nicht, und seitdem gibt es die Ozeane dazwischen. So, jetzt steht hier in der Bibel, in einem Text, der 1000 Jahre vor Christus geschrieben ist, verschriftlicht wurde, seinen Sitz im Leben da hat, nicht? Das war zu der Zeit, dabei wurde einer geboren, der hieß Peleg, Peleg heißt Zerteilung, als die Erde zerteilt wurde. Da frage ich mich, also bitte, wo haben sie denn die Information her? Also wenn das Menschenwissen gewesen ist, halt, wo haben die das her? Also in Marburg, da wo ich studiert habe, da gibt es einen Turm, das ist dort entdeckt worden, Anfang des letzten Jahrhunderts halt, nicht diese Phasenverschiebung, da hat es Untersuchungen gegeben von einem Physiker, der hat eben diese Kontinentalverschiebung entdeckt halt nicht, aber es steht schon viel länger in der Bibel drin halt nicht, dass tatsächlich diese Dinge Zusammengang haben halt nicht, dass es eben eine Urerde gab, also ein Urkontinent halt nicht, und dass tatsächlich das eben auseinandergerissen worden ist, wodurch auch immer, keine Ahnung, die Bibel spricht davon halt nicht, zu sagen, in so einem vermeintlichen Nebensatz nicht, einfach mal so, da fragt man sich da nicht, was soll denn das sonst heißen, nicht? Als die Erde zerteilt wurde. Also die Erde war zusammen, dann ist die Erde zerteilt worden halt, nicht? So, und da frage ich mich, woher nahmen die Leute das Wissen? Also wenn das alles jetzt nur schon vor Jahrmillionen gewesen wäre, hätte ja keiner die Ahnung davon gehabt, nicht? Dann kann ich nur sagen, das ist verbal inspiriert von Gott, der das alles so gemacht hat, nicht? Der die Erde zerteilt hat, der das zugelassen hat, dass seine Schöpfung genau dieses Aussehen hat, was wir heute erleben halt, nicht? Und hat es uns eben in seinem Wort offenbart. Und ein letztes nochmal halt zusammen, das Bekanntsein meines Namens. Wir haben jetzt da ganz viele Namen nochmal gehört, ich habe das eben schon angedeutet, 70 Namen, die hier genannt worden sind. Alle bekannt, vieles können wir nicht mehr zuordnen, vielen wissen wir überhaupt gar nichts drüber, nicht? Aber bei Gott sind sie bekannt. Und das Tolle ist, auch unsere Namen sind bekannt halt. Mein Name ist bei Gott bekannt, dein Name ist bei Gott bekannt halt, nicht? Und nicht nur die Völker, die damals von Noah, Sem, Ham und Japhet abgestammt sind, sondern auch wir sind namentlich bei Gott bekannt. Unsere Namen sind im Buch des Lebens eingetragen. Gott kennt dich und kennt mich mit Namen. Und ich kann das nur noch mal betonen, wann immer ich so eine Völkertafel lese, neben das, wenn ich mich freue über das, was da positiv über die Yacht gesagt wird, ich hätte das noch ein bisschen weiter ausführen können, aber die Zeit lässt sich nicht zu, oder über das, was mit dieser Kontinentalverschiebung ist, halt nicht. Am meisten freue ich mich immer darüber, dass ich weiß, dass auch ich namentlich bei Gott bekannt bin. Und deshalb möchte ich schließen, diese Noah-Einheit mit eben dieser Bekanntheit meines und deines Namens mit einem Wort, das ich euch zurufen möchte, halt nicht. Da heißt in Jesaja 43, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. So darfst du wissen, darfst du in die Zukunft gehen, dass egal was kommt, der Herr bei dir ist, weil er dich bei Namen kennt und dich beim Namen gerufen hat. Es ist 8:30. Ich möchte mich von den Geschwistern am Internet verabschieden. Das war jetzt die letzte Bibelstunde. Wir werden weitermachen in der ersten Augustwoche. Ich habe jetzt erst nochmal Urlaub halt, nicht? Wir machen eine Sommerpause und im August geht es dann weiter. Seid Gott anbefohlen. Der Herr möge euch segnen. Tschüss.